Sie hören SBS German.
Hallo, hier spricht Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich treffe heute Professor Martina Stenzel hier an der University of New South Wales und sie ist Chemikerin. Frau Professor, so viele Chemikerinnen trifft man eigentlich im Leben nicht. Warum sind Sie Chemikerin geworden?
Meistens fängt's an in der Schule. Ich fand es ganz spannend, dass man verschiedene Moleküle zusammenschmeißt und dann kriegt man irgendwas ganz Neues wieder. Das hat ganz neue Eigenschaften und das fand ich wirklich ganz spannend. Natürlich hat auch dazu beigetragen, dass ich einen ganz tollen Chemielehrer hatte. Und der hat mir das wirklich unheimlich gut erklärt, wie wichtig eigentlich die Chemie in unserem Leben ist. Also Chemie ist ja normalerweise immer so was Schmutziges. Und wenn man jemand fragt, was denkt man denn von Chemie, da kommt immer gleich Umweltverschmutzung oder so. Aber Chemie ist eigentlich was ganz Spannendes. Und ich sage immer, ich bin nicht Chemikerin, sondern ich bin so Molekülingenieur. Einfach mal rüberbringen, dass wir uns überlegen, dass unser Leben eigentlich aus Molekülen zusammengestellt ist. Und ich will einfach das verstehen, wie funktioniert eigentlich unser Leben und wie kann ich eigentlich, was wir um uns herum sehen und verstehen, wie kann ich das jetzt anwenden, damit ich was Besseres damit machen kann.
Also wenn unsere Hörer das Wort Chemie hören, dann würden sie sagen, aha, die Frau kommt aus Süddeutschland. Ist das richtig?
ganz genau. Ja, ich habe in Bayreuth studiert, dann gab es auch Leute aus Norddeutschland und die haben mir dann immer erzählt, es ist ja eigentlich die Chemie. Aber das sind natürlich so Semantics. Es ist ja auch nicht ganz klar, woher das Wort Chemie überhaupt kommt. Also wenn man das mal so guckt, da heißt ja mal, es kommt aus dem Arabischen, aber dann heißt dann wieder, naja, die Araber, die haben das von den Ägyptern und eigentlich haben es die ja von den alten Griechen und so ganz klar ist es nicht. Also ich sag mal, es muss Chemie heißen, nicht Chemie, aber natürlich, andere werden mir da widersprechen.
Und in Bayreuth haben Sie studiert, aber dann sind Sie nach Stuttgart gegangen.
Genau. Ich wollte einfach damals woanders noch hingehen, was anders erleben, vielleicht mal aus dem Fränkischen raus. Und dann hat sich eben eine Möglichkeit ergeben, in Stuttgart auf einem Projekt zu arbeiten, wo ich neue Polymermembrane herstelle. Und dann fand ich das eigentlich ganz spannend und dachte mir, jetzt gehe ich mal nach Stuttgart und erlebe mal was Neues.
Also aus meiner eigenen Schulzeit erinnere ich mich nur, dass Polymer irgendwas mit Plastik zu tun hat. Ist das so?
Ganz genau. Also Polymer ist praktisch mehr so der wissenschaftliche Begriff von Plastik. Was wir so von der Industrie kennen, wir nennen das Plastik, aber es sind im Grunde Polymere. Also Polymere heißt eigentlich viele Teile, many parts. Und das ist praktisch ein Molekül, das aus vielen Teilen besteht. Aber die Plastik ist praktisch immer die industrielle Anwendung der Polymerwissenschaft.
Aber Plastik ist doch heute eine relativ verpönte Sache. Ich meine, fliegt ja überall in der Gegend herum, in Flüssen und so, keiner will es haben. Ist denn das so was Schönes?
Ja, das stimmt natürlich. Und ich werde halt oft gefragt, was kann man denn mit diesem ganzen Plastikmüll machen und warum ich denn überhaupt im Gebiet der Plastikwissenschaft arbeite. Ich meine, natürlich muss man auch verstehen, dass mit Plastik, wir haben unheimlich viele Vorteile auch. Also wir können ganz tolle Produkte mit Plastik herstellen, was man nicht mit Metall oder Porzellan herstellen kann. Aber natürlich hat man das auch missbraucht. Inzwischen, wir sind halt alle ein bisschen faul. Wir gehen zum Einkaufen, wir wollen eine Plastiktasche haben. Wir haben unser Takeaway. Jedes Mal, wenn wir unseren Takeaway haben, dann haben wir einen Plastikcontainer. Und das ist natürlich alles, was letztendlich in unseren Flüssen landet. Also ich meine, da muss man wirklich ganz grob unterscheiden. Und das eine, das ist wirklich was, wo wir unser Verhalten auch verändern müssen. Aber da gibt's natürlich auch noch die Seite der Plastikwissenschaften, die wirklich auch ganz wichtig ist. Und die muss man auch weiterhin untersuchen und weiter fördern. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Die meiste Menge in Plastik, das produziert wird, geht wirklich so in dieses Einwegplastik. Und da muss man natürlich aufhören, dass man das so verwendet, als ob es kein Umweltproblem mehr haben.
Aber das machen Sie nicht. Sie machen was Schlaueres damit. Sie benutzen dieses Plastik, um Medikamente, Krebsmedikamente sozusagen zu befördern.
Ja, ganz genau. Also erstens mal, wir verwenden nur Milligramm von Plastik, also ganz, ganz wenig. Und wir machen diese Plastikteilchen ganz, ganz klein, also wirklich Nanogröße. Um das mal so in Bezug zu stellen, ein Haar hat ungefähr 100 Mikrometer. Und jetzt teilen wir so ein Haar 1000 Mal und dann sind wir bei 100 Nanometer. Und da haben wir unsere Plastikteilchen. Das ist so die Größe, mit der ich arbeite. Also ich mache so ganz, ganz kleine Plastikteilchen. So, warum wollen wir die jetzt überhaupt machen? Der Grund ist, dass es unheimlich viele ganz tolle Krebswirkstoffe gibt oder auch andere Wirkstoffe, die eigentlich nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und der Grund liegt oft mal daran, dass diese Wirkstoffe nicht wasserlöslich sind. Also man kennt ja viele so von der Küche, so Sachen, die will man in Wasser lösen, aber die schwimmen dann halt einfach so auf dem Wasser herum. Und was ich jetzt mache, ich mache so kleine Nanoplastikteilchen, die sind dann praktisch wie so ein Schwamm. Und der Schwamm nimmt dann diese Wirkstoffe auf. Und das hat jetzt mehrere Vorteile. Erstens mal mache ich diese Wirkstoffe mehr wasserlöslich. Also von daher bleiben die dann auch wirklich im Körper länger drin und wirken auch länger. Aber wenn diese Wirkstoffe jetzt in diesen Plastik-Nanoschwämmen drin ist, dann sind diese Wirkstoffe auch geschützt von der Umgebung. Und ein ganz berühmtes Beispiel sind natürlich diese mRNA-Impfstoffe, die es jetzt gibt. Und diese mRNA-Impfstoffe, die sind alle in Nanoteilchen eingepackt, damit die wirklich auch ihr Ziel finden, ohne dass sie vom Körper zerstört werden.
Und für Ihre Arbeit haben Sie den höchsten Chemiepreis in Australien bekommen?
Ja, ich habe ein paar bekommen. Man hat halt immer so, immer wieder über die Jahre ist es ganz toll, wenn so die Arbeiten angesehen werden und man bekommt jetzt einen Preis dafür. Also ich habe zum Beispiel die Lefebvre Medal bekommen von der Australian Academy of Science und jetzt vor ein paar Jahren habe ich ein spezielles Fellowship bekommen, das Australian Laureate Fellowship. Und damit ich diesen Teil der Arbeit jetzt noch mehr verbessern kann und es auch wirklich mehr in Wirklichkeit umsetzen kann.
Mancher Hörer wird Sie fragen, wenn sie so smart ist und kann das alles, warum macht sie das nicht in Deutschland?
Ja, gute Frage. Es ist manchmal weht einem der Wind so herum. Und ich bin eigentlich nach Australien gekommen, nach meiner Doktorarbeit, einfach nur um neue Erfahrungen zu sammeln. Und dann fand ich das aber hier ganz toll. Und zwar, was der große Unterschied war vor über 20 Jahren, dass hier so eine mehr kollaborative Atmosphäre war. Also die Leute wollten wirklich zusammenarbeiten, da hat man sich gerne mal um einen Tisch gesetzt. Und vor allem, das war auch ganz toll, ich war damals ja gerade aus meiner Doktorarbeit raus und da konnte ich schon meinem Professor eine E-Mail schreiben und sagen, hier, ich möchte mal ganz gern was wissen. Und der Professor sagt, ja, komm doch einfach mal rüber, wir zeigen dir das, wir unterhalten uns miteinander. Und ich fand es so toll hier. Inzwischen ist es auch in Deutschland so, dass man versteht, dass man alleine wirklich keine die großen Probleme, die wir haben, lösen kann. Wir müssen in großen Teams arbeiten. Wir müssen uns gegenseitig verstehen und wir müssen einfach uns zusammen an einen Tisch setzen und sagen, jetzt machen wir das hier. Aber das war eigentlich in Australien vor 20 Jahren schon so. Das fand ich ganz toll und deswegen bin ich auch gern geblieben, als man hier dann eine Stelle angeboten hat.
In der Chemie war Deutschland ja mal eines der absolut führenden Länder. Das hat sich inzwischen aber auch gelegt, habe ich jeweils den Eindruck.
Ja, also damals war die chemische Industrie unheimlich groß. Die chemische Industrie hat auch unheimlich viel Grundlagenforschung noch gemacht. Inzwischen macht man das nicht mehr so. Da guckt man dann doch mal ein bisschen mehr so an die Zahlen, die am Ende des Jahres stehen. Und Grundlagenforschung ist unheimlich teuer. Also Grundlagenforschung ist sowas, wo man einfach nicht weiß, was dabei herauskommt. Das kann was ganz Tolles sein. Das kann der nächste große Wirkstoff sein oder die nächste tolle Batterie. Aber man weiß es einfach in dem Moment nicht. Es ist so eine ganz lange Anlaufzeit. Und früher hat man in Deutschland doch wirklich noch Gelder da rein injiziert. Aber macht man doch jetzt eigentlich in der Industrie nicht mehr. Also da geht's wirklich nur die Bottom Line nach 1-2 Jahren. Und ich glaube, dass das wirklich auch der Industrie geschadet hat, dass man so kurzsichtig denkt.
Ja, ich würde auch sagen, wenn so ein reiches Land wie Deutschland das nicht mehr macht, wer macht es denn dann?
Ganz richtig. So dass man wirklich in die Wissenschaft Geld injiziert, das ist wirklich ganz wenig zu sehen. In ganz wenigen Ländern, viele asiatische Länder sind wesentlich besser. Also wenn man so guckt, Südkorea, China, da wird wesentlich mehr Gelder in die Wissenschaft reingesteckt. Und ich glaube, das Problem ist einfach, Wissenschaft kann man nicht so gut verkaufen. Von außen, da gucken sich die Leute halt so die Universitäten an, dann sehen sie so die Professors und die Professorinnen und die sitzen da und die denken halt viel. Aber man fragt sich, was kommt kommt er jetzt eigentlich hinten dabei raus? Wie macht es jetzt eigentlich das Leben des Menschen auf der Straße besser? Und das weiß man einfach nicht. Das weiß man dann nur, wenn man sich so manchmal Geschichten anguckt. Zum Beispiel, ich finde, diese Pandemie war unheimlich gut für die Wissenschaft. Weil da hat man doch tatsächlich innerhalb ein Jahren so einen Wirkstoff in den Markt gebracht. Und das ist eine unheimliche Leistung. Und die Leute sagen sich, ja, wie konnte man denn sowas innerhalb von einem Jahr machen? Und nee, das war nicht so. Man hat es nicht innerhalb von einem Jahr gemacht. Man hat 10, 20 Jahre vorher schon darauf geforscht, wie kann man denn bessere Wirkstoffe herstellen? Wie kann man denn diese Wirkstoffe besser verabreichen? Also diese Nanoparticles, die für dieses mRNA-Vaccine verwendet worden ist, die sind ja schon vor über 10 Jahren entwickelt worden. Aber jetzt gab es eine Möglichkeit, wir brauchen das ganz schnell. Und plötzlich wurde da unheimlich viel Geld injiziert. Aber dieses Wissen ist alles da. Man braucht nur wirklich so eine Notsituation, damit man jetzt plötzlich noch so ein bisschen mehr Geld reingibt. Und dann plötzlich ist das alles unheimlich schnell auf dem Markt.
Und in Ihrer eigenen Forschung, haben Sie da noch besondere Ziele?
Ja, ich bin ja Chemikerin. Also ich mache natürlich viele Nanoteilchen und ganz tolle. Wir machen die kleiner und größer und mit verschiedenen Shapes. Aber jetzt möchte ich natürlich mehr und mehr mit Medizinwissenschaftlern zusammenarbeiten, damit wir die auch wirklich mal testen. Und mit diesem Australian Laureate Fellowship kann ich das jetzt machen. Also ich habe jetzt diese Ressourcen, um wirklich zu sagen, jetzt testen wir die mal wirklich weiter. Jetzt gucken wir mal spezifische Krankheiten an, wo das eventuell Sinn macht. Also ich habe jetzt einige Projekte, wo wir gucken, wie kann man jetzt diese Wirkstoffe zum Beispiel ins Gehirn liefern. Also ich mache da Nanoteilchen, die eventuell wirklich, das nennt sich die Blood-Brain-Barrier, die sich da wirklich da anhaften. Weil im Moment das große Problem ist, dass die Wirkstoffe nicht unbedingt ins Gehirn gehen, weil da gibt's so eine Grenze zwischen dem Blut und dem Gehirn und der ist unheimlich dicht. Aber wir können jetzt zum Beispiel diese Wirkstoffe nehmen, von denen wir wissen, die sollten eigentlich relativ gut sein. Wir geben die in meine ganz kleinen Nanoteilchen rein und an die Nanoteilchen hängen wir dann noch so Gruppen dran. Und diese Gruppen, die akkumulieren unheimlich gern im Gehirn. Und dann hoffentlich hilft es dann wirklich, diese Wirkstoffe ins Gehirn zu liefern.
Frau Professor Stenzel, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre interessanten Worte.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Dankeschön.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.